die Talkshow.
Halt die Fresse!
Hi und herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe Buschfunk Folge 1, die Talkshow. Ich bin Chris, ich moderiere euch heute hier so ein bisschen durch die Show und was wir alles vorhaben, aber ich muss das zum Glück nicht alleine machen, aber das wisst ihr ja auch, weil ihr Buschfunk immer guckt. Deswegen begrüßt mit einem tobenden Applaus bitte mein Co-Moderator Phil.
Da bin ich.
Wie geht's dir, mein Lieber?
Ganz gut. Wir haben uns ja echt lange nicht gesehen.
Ja, das ist...
Man sieht doch, wir sind räumlich sehr weit voneinander getrennt.
Wir sind eigentlich in anderen Räumen, in anderen Zimmern, weil wir achten natürlich sehr darauf, was die Beschränkungen von Corona besagen. Wie sind wir eigentlich darauf gekommen, so eine Show heute hier zu machen? Ich würde sagen, Phil, komm noch einmal zu mir rüber ins Studio.
Kann ich machen?
Ja. Ja, wir saßen beide zu Hause rum und dachten uns, wie geil wäre es eigentlich, eine Talkshow mal zu machen, über Themen zu sprechen, die uns interessieren, über mit Gästen zu sprechen, die uns interessieren, und sind darauf gekommen, eine Talkshow zu machen im Internet, Live-Show, eine Live-Talkshow. Wir alle dachten ja, wir machen einen Podcast, aber ist ja nicht
eigentlich
der Fall.
Irgendwie einfach nur ein Programm testen und jetzt ist das hier alle draus geworden.
Eigentlich wollten wir OBS mal testen, ist ein geiles Programm, aber jetzt haben wir hier noch das ganze Zeit.
Wenn schon, denn schon, einmal richtig.
Genau.
Übrigens, weil wir gerade beim Thema Corona waren,
ja.
Mir ist neulich durch den Kopf gegangen, alle sagen ja immer Quarantäne, ne?
Ja.
Sagst du auch Quarantäne oder sagst du Quarantäne?
Nee, Quarantäne. Wer sagt denn Quarantäne?
Naja, manche sagen das tatsächlich, aber ich habe mir überlegt, es muss eigentlich auch, wenn wir Deutsch aussprechen, ja, muss es eigentlich Quarantäne heißen, weil alle Wörter, die so anfangen, werden Quark, quasi, quengeln.
Ja, vielleicht sind wir auch alle einfach in einer Quarantäne.
Ja. Was sagt ihr? Sprecht ihr das Quarantäne oder sprecht ihr es auch Quarantäne aus?
Fragt man sich. Aber wir sind hier nicht über deutsche Rechtschreibung zu sprechen, sondern Phil und ich sind tatsächlich auch beides Serien-Junkies und Film-Junkies. Aber die meisten deutschen Serien wären wahrscheinlich nicht so erfolgreich, hätten sie nicht so geile Synchronsprecher, oder?
Auf jeden Fall. Also gerade, habe jetzt gerade Haus des Geldes angeguckt, vierte Staffel, kam ja auch vor kurzem raus und die hatten ja, war ganz cool, weil danach gibt es ja dieses Making-of und Doku darüber, ja, und die haben ja auch gesagt, dass in Spanien zum Beispiel diese Sendung überhaupt nicht erfolgreich war, weil es irgendwie gar nicht den Zeitgeist oder auch so getroffen hat, und dann denke ich mir, es gibt da auch so 3-4 richtig geile Stimmen, wo ich mir vorstellen kann, wenn das jetzt ein Spanier mit hoher Stimme spricht, wo sagst du, nee, das kommt doch, passt doch bei der Rolle gar nicht. Also von daher... Stimmen sind ja eigentlich das, was ein Film oder was eine Serie ausmachen. Aber irgendwie, ich glaube, ich bin auch der Einzige, der beim Abspann Pause drückt und mir durchliest, wir hatten das Ding eigentlich gerade gesprochen. Klang ja übelst geil.
Und leider machen das zu wenig Leute. Und genau über solche Themen wollen wir heute mit jemandem sprechen. Ich würde sagen, wir rufen einfach mal einen Synchronsprecher an, den wir beide kennen.
Können wir machen. Ich wähle mal.
Und zwar ist unser heutiger Gast Synchronsprecher und Weltenbummler und dazu noch eine verdammt geile Socke. Ich möchte aber auch gar nicht so viel über ihn reden. Und zwar haben wir eine kleine Matz vorbereitet. Und ich würde sagen, Film ab!
Die perfekte Stimme für ein noch besseres Produkt. Gemeinsam verkaufen wir, was immer Sie wollen. An wen Sie wollen. Noch heute.
Oh ja, ich dachte, sein Name sei Adrian. Oh, er ist der King.
Ja, also er ist ein sehr guter König. Super.
Aha, verstehe. Wir müssen mit ihm reden.
Oh, man redet nicht mit ihm. Man hört ihm zu. Wisst ihr, hier drin sind wir alle seine Kinder, richtig? Ich meine, der Typ ist ein Sexgott. Befürchten Sie, dass Ihr Sohn in eine Welt voller Sünden, Drogen und Abschaum eintaucht?
Ui, ich sehe einfach schnucklig aus, ich süßes kleines Ding.
Ihr Problem ist gelöst, denn nun gibt es ein Heilmittel für Homosexualität.
Warte, erzähl weiter.
Ich kenne ihre Namen nicht, aber das sind so eine Ehrgeizigen.
Alter, ich muss diese verfickten Anfänger finden.
Vielleicht wollen die ja gar nicht mit dir reden, Mann.
Hey, die Fields sind kleine Fische. Was die wollen, ist in ihrem Viertel ticken. Wir sollten klarstellen, dass die uns nicht auf die Füße treten, damit wir machen können, was wir wollen. Kapiert?
Sarah!
Ich sehe, du bist sehr aufgebracht. Ich helfe dir, das Mädchen zu beschützen.
Wenn das hier alles vorbei ist, werde ich dich töten.
Ich verstehe.
Ich begrüße dich nochmal, Bernd, es ist schön, dass du da bist. Bernd ist Synchronsprecher, Weltenbummler und eine geile Socke, wie ich am Anfang schon gesagt habe. In seiner Matz hat man ja gesehen, dass du schon verschiedene Stimmen sprechen musstest. Ein Drogenboss, ja, einen homophoben Dracula, Ein sexsüchtigen Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, der Mann in Person. Was ich mich da frage, wie stehst du zu dem Thema Männlichkeit per se? Wie ist es, also was definierst du als Mann? Was ist für dich ein Mann?
Ihr habt euch ja Fragen ausgedacht. Also für mich, das ist schwierig. Also man ist ja als Mann, seit man geboren ist, auf der Suche danach, muss ich ehrlich sagen. Also man versucht sich ja an verschiedenen Menschen Vorbilder zu nehmen und guckt, wer ihm dazu sagt. Das ist zuallererst immer der Vater. Mein Vater war sehr selten zu Hause, viel gearbeitet. Ich fand das immer nicht so geil, dass jemand wenig Zeit hat für seine Kinder und dass das so sein muss, weil er Geld verdienen muss. Das fand ich eher uncool als unmännlich. Und habe mich auch gar nicht groß mit dem Thema beschäftigt. Wurde dadurch ein sehr sensibles Geschöpf, weil ich mich mehr an meiner Mutter orientiert habe. Und kam dann eigentlich so erst in der Pubertät darauf, dass ich mich irgendwie an Männerbildern, an Rollenbildern orientieren möchte und gucken möchte, wer ich denn da sein will. Und bin dann ganz schön auf die Schnauze gefallen, weil da so ein Klassenkamerad, beziehungsweise der war 2 Stufen über mir, war und der hat mich dann auflaufen lassen und ordentlich verprügelt im Bus. Und dann habe ich gemerkt, das ist irgendwie auch nicht der wahre Jakob.
Prost.
Cheers. Also mit dem irgendwie sich zu vergleichen und mit dem zwar nachts dann Graffitis zu sprayen, das habe ich gemacht, aber dann in der Schule eins auf die Mütze von ihm zu bekommen, weil seine Kumpels gesagt haben, dem dicken Jungen kannst du ruhig mal auf die Schnauze hauen, dann bist du bei uns im Club. Und es war eine sehr, sehr schwierige Reise, muss ich ehrlich sagen. Und nach dieser Schlägerei bin ich mehr oder weniger so aufgewacht aus so einer Trance und habe gemerkt, da war ich so 15, 16 und habe gemerkt, ich muss an mir was machen. Ich muss einen Blick für mich entwickeln, um daraus das zu kreieren, was ich, ja, was, also Selbstgestalter werden deines eigenen Lebens und selber gucken, wo wie viel Männlichkeit da reinkommt. So. Ja. Und dann habe ich sehr viel Sport gemacht, dann habe ich in einem halben Jahr 25 Kilo abgenommen. Das war alles so ein Findungsprozess. Dann war ich kurz magersüchtig, so für ein halbes Jahr. Ja, es hat alles dazugehört. Dann habe ich Kette geraucht bis 18. Ich habe mit Pfeife angefangen zu rauchen. Es war alles so.
Mit 18 hast du mit Pfeife angefangen?
Nee, mit 16 habe ich mit Pfeife angefangen und Zigarre und mit 18 habe ich dann Kette geraucht.
Aber also war das dieses
Bild auf dem Schulhof hätte ich auf jeden Fall auch mal gern gesehen.
War das denn für dich in dem Moment sozusagen, dass das Bild Pfeife rauchen, Zigarre rauchen, was Männliches? Ich möchte irgendwie mich positionieren damit?
Ja, ich wollte auf jeden Fall wer sein, irgendwas sein. Und ich war halt immer der Außenseiter bei mir in der Schule auch.
Ja.
Ich war immer der kleine, dicke Rothaarige. Wir sind mit meiner Familie damals 6-mal umgezogen in ein paar Jahren und nirgendwo Anschluss gefunden. Ich komme ja aus Bayern ursprünglich und das ist eh schwierig, wenn du da nicht katholisch bist, im Fußballverein und nicht im Kirchenchor und was weiß ich, Trachtenverein. Da findest du da ganz schlecht Anschluss und auch die Mädchen sind da ganz komisch, also aus der Hut, wo ich komme und dieses Mädchenbild, was man hat, das prägt ja auch wieder das Männerbild, ja, wenn wir darauf zurückkommen. Und das war sehr, sehr kompliziert auf jeden Fall und ich muss sagen, der Mann, der ich jetzt bin, das war ein scheißsteiniger Weg, aber ich weiß nicht, ohne diesen Vorlauf, ohne dieses immer wieder auf die Fresse fliegen und Erfahrungen machen als Mann, wäre ich der nicht geworden und da bin ich sehr, sehr froh drum. Und auch wenn ich mir viel Zeit gelassen habe, bisschen mehr Zeit als andere, die irgendwie das schon früher wissen, finde ich sehr schön. Ich habe einen 18-Jährigen neulich kennengelernt, neulich ist gut vor 2 Jahren in Thailand, der war alleine unterwegs in Thailand, so ein Holländer. Das hatte der hat so einen witzigen Namen gehabt. Gursch oder so, man konnte den nicht aussprechen. Holländische Name, die kann man
kaum aussprechen. Wie sie halt so sind, ne? Kann man nicht aussprechen.
Und der war cool. Ich dachte so mit 18 so drauf zu sein, irgendwie alleine für einen Monat nach Thailand zu fahren und danach weiter nach wo auch immer. Dachte ich so, das hätte ich nie gemacht. Ich hätte mir in die Hosen geschissen, auf jeden Fall.
Es gibt ja so einen Comedian, Moritz Neumeier, der hat in einer seiner Shows gesagt, wenn Backen für dich das Männlichste ist, Digi, dann back um dein Leben. findest du auch, dass das Grunde oder einige der Männer in der Gesellschaft zu früh aufgehört haben, zu suchen, was sie männlich macht und bei den typischen Sachen wie Fußball spielen, Bier trinken und keine Ahnung, Frauen ficken, gestoppt haben und gesagt haben, okay, das ist männlich und gar nicht angefangen haben zu reflektieren, so wie du es jetzt ja gerade beschrieben hast, rauszufinden, das sind Vorbilder, das sind andere Vorbilder.
Ich glaube, die Problematik liegt darin, dass sich viele einfach die Zeit nicht nehmen können. Das ist das eine. Also wer hat schon Zeit, sich so wie ich irgendwie auf Reisen zu begeben und sich selber zu suchen? Das ist ein großer Luxus. Wenn man das so wie mein junger Holländer, wenn ich nochmal auf den zurückkomme.
Auf Grusch oder auf wen?
Grusch. Wenn man sich überlegt, der hat ja noch gar nicht so diesen Hintergrund, der hat ja noch gar nicht so diesen Fokus beziehungsweise diesen Trichter, den ich habe an Fragen. Und ich gehe mit sehr vielen Fragen über mich selber auf diese Reise. Und ohne diese Fragen lernst du ganz andere Dinge über dich selber kennen, die dir vielleicht später dann im Nachhinein irgendwie helfen. Aber ich habe festgestellt, ich habe dem einfach sehr, sehr viel an Wissen über mich selber voraus, um mir selber diese Fragen zu beantworten. Die Fragen hat er noch gar nicht. Und das ist natürlich der große Vorteil,
in die Situation gekommen ist, um sich die Fragen stellen zu müssen.
So. Richtig.
Also 18
richtig.
Ist gerade frisch aus der Schule raus.
Apropos Fragen stellen, sei ganz kurz gutes Stichwort. Wenn ihr gerade zuguckt und irgendwie selbst auch noch Fragen an Bernd habt, schreibt die ruhig in die Kommentare und dann können wir zum Schluss, gibt es sozusagen noch eine Zuschauerfrage und da werden wir Bernd mal die coolste Frage nachher stellen. Also wer Interesse an Bernd hat, schreibt einfach was runter.
Wer Interesse an... aber das finde ich gut, das ist eine gute Überleitung zu Dinge in seinem Leben erleben und möglicherweise sich einige Fragen stellen. Ich habe dich bisher immer als sehr offenen Menschen kennengelernt, der auch sehr offen mit seiner Sexualität umgeht und möglicherweise in der Form auch nicht ganz Gesellschaftsnorm rumläuft. Wie lange hat das für dich gedauert zu sagen, okay, möglicherweise bin ich nicht das gesellschaftliche Klischee, was andere von mir erwarten, sondern habe auch Lust, einfach Sachen auszuprobieren, neugierig zu sein?
Das hat bei mir mehr als 30 Jahre gedauert. Also, dass ich die Traute hatte, den Schneid hatte, zu sagen, da ist irgendwie mehr in mir los, mehr Interesse als, sagen wir mal, nur Bondage. dass ich da neugierig war und Sachen ausprobiert habe, habe ich meiner letzten Freundin zu verdanken, weil die einfach sehr promiskuitiv unterwegs war. Und das hat mich immer schon gereizt, nachdem ich meinen ersten Emanuel-Film geguckt habe mit 16. Das wollte ich immer mal ausprobieren, eine offene Beziehung zu haben. Ich habe dann gemerkt, oh, es ist scheiße. Aber man muss es mal gemacht haben und da irgendwie auf die Schnauze fallen oder mal einen, keine Ahnung, den Hintern von den Affen lecken, dass man weiß, es schmeckt komisch. Also ihr wisst, was ich meine. Man muss Dinge ausprobieren, um zu wissen, ob man sie mag oder nicht mag, gerade wenn man neugierig darauf ist. Und viele Leute, die kommen gar nicht dazu. Die sagen erst gar nicht, da kann ich neugierig sein, weil da ist die gesellschaftliche Konformität. Da sind irgendwie die Eltern, die sagen, du, einen Affenpo solltest du nicht lecken, das ist nicht gut. Und dann denkst du dir so im Nachhinein, Jahre später, verdammt, irgendwie habe ich diesen inneren Wunsch, einen Affenarsch zu lecken, aber ich kann einfach nicht. Warum nicht? Und das sind einfach diese Blockaden, die man im Kopf hat durch die Erziehung. Und da muss man einfach erwachsen werden. Und ja, da muss man einfach
und sich trauen und einfach mal machen. Und
einfach mal machen.
Und, wie war's?
Es schmeckt ganz leicht nach Fischchen. Der Rest ist Erdnussbutter. Es war in Indien, die haben unfassbar viel Erdnüsse da gekriegt.
Das ist die perfekte Überleitung, Indien. Und zwar glaube ich ja auch, du hast ja gerade schon gesagt, du hast viel Zeit damit verbracht, auf Reisen zu gehen und dich Fragen zu stellen. Ich glaube auch, also für dich sind auch diese Reisen so ein bisschen was wie Selbstfindung, oder?
Naja, also nach meiner allerersten Reise und also meine erste große Reise weit weg nach Indien vor zwei Jahren, ist mir so ein bisschen Licht aufgegangen, weil ich hatte immer sehr, sehr großen Respekt und sehr viel Angst vorm Reisen, also gerade vor weiten Reisen. Und alleine reisen vor allem, weil ich mir immer dachte, ich werde mir hart in die Hosen scheißen und habe auch nicht so richtig meine Angst im Griff. Also es könnte durchaus sein, dass ich dann vielleicht eine Panikattacke kriege und das im Ausland, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und ich bin eines Besseren belehrt worden. Also ich fühlte mich da zwar kurz allein, aber daraus ist eine ganz große Kraft entstanden, eine ganz große Motivation, weil ich einfach gemerkt habe, das stößt eine Tür auf und wirft Fragen auf, denen ich nachgehen kann. Und diese Freiheit hast du da im Urlaub im Kopf. Und das macht einfach unfassbar viel Spaß, das herauszufinden für dich. Und da irgendwie Antworten zu finden und zu suchen. Und das war das Geschenk, was ich da bekommen habe, auf jeden Fall.
Ja. Du hast jetzt gesagt, du warst in Indien, du warst aber auch in Thailand. Und erzähl doch noch mal ein bisschen so über deine Reisen. Wo warst du überall?
Das erste Mal war Indien. Das ging 2 Monate. Da wollte meine Ex-Freundin damals im Krankenhaus arbeiten in Delhi. habe ich sie begleitet. Dann haben wir zusammen auf diesem Krankenhausgelände gelebt im Dezember. Dili im Dezember, es sind 15 Grad, es regnet ständig, es ist scheiße. Dili an sich ist echt eklig. Also kann man sich nicht vorstellen, wenn man nicht da war. Es ist halt alles keimig. Also diese Keimigkeit da draußen, wo jetzt gerade alle Schiss haben und Masken tragen. Leute, es ist Pillepalle. Ja, also da willst du keine Maske tragen, da willst du ein ganz Körperkondom tragen. Aber das geht nicht, weil sonst erlebst du nichts. Also musst du mit diesen Keimen klarkommen. Du wirst auch selber keimig. Und das gehört dazu. Du musst dich wirklich downgraden. Deine Ernährung kannst du da nicht irgendwie weiter beibehalten, dieses gesunde Essen. Ja. Ich habe gestern einen Bodybuilder gesehen, der irgendwie 2 Wochen lang in Indien war. Und ich dachte so, Alter, die arme Sau, Mann. Er hat voll den strikten Ernährungsplan, er muss seine Proteine kriegen. Und ich weiß, wie es da ist. Es ist alles Zucker und Fett, Alter. Und voller Bakterien. Also sobald du da irgendwas Falsches erwischst, zack, bist du weg vom Fenster für 3-4 Tage. Und so ging es mir auch. Ich habe halt wirklich ohne Ende Streetfood gegessen und es hat viel Spaß gemacht. Und die erste Woche habe ich mich, glaube ich, nur von Butter und Milchchai ernährt, was halt wirklich 50%, 7,8%ige Milch ist. Und Zucker und so ein bisschen schwarzen Tee. Und es ist halt geil. Es macht halt total gut drauf. Und muss ich halt ausprobieren. Genauso wie Bier kaufen da nachts. Auch geil, weil es gibt halt ein großes Alkoholverbot, ja, oder zumindest Einschränkungen. Und da gibt es halt nachts so Spätis, wo du hingehst. Da gehen halt nur so wirklich die Crackies hin, so, ja, und ich. Und dann wussten die schon immer, da kommt der bekloppte Weiße.
Der will auch sein Bier haben.
Und er kauft halt 2 Bier, wo du halt für den Wert von 2 Bier 4 Flaschen Whisky kriegst. Aber er kauft immer nur 2 Bier. Und haben mir dann schon immer so den Weg beigemacht und mich ausgelacht dafür. Aber es war lustig, es war richtig lustig. Weil das Bier schmeckt auch scheiße.
Das wussten die ganz genau.
Und die nur so, Alter, weil wie dumm ist der dumme Weiße? Es gibt
keine Kühlschränke da. Ja, also
es ist oh ja, ein schönes Warm Piss.
Aber ich brauchte Bier, ich brauchte meinen Stoff. Anders. Da habe ich noch sehr viel getrunken zu der Zeit.
Da hast du noch sehr viel getrunken. Das ist, du bist jetzt seit deiner letzten Thailand-Reise bist du sozusagen vom Stoff weg, deswegen auch das alkoholfreie Bier zum Morgen.
Und ja, stocknüchtern bin ich jetzt.
Genau, stocknüchtern seit fast 6 Monaten jetzt, ne? 7 Monate?
Ja, ja. 6.
Deine letzte Thailand-Reise war ja auch so wie ich es erfahren habe, so ein bisschen was sehr interessantes und einschlagendes für dich, einfach auch komplett den Alkohol hinter dir zu lassen, Drogen hinter zu lassen und nochmal komplett alleine zu reisen in ein Land, in das du dich verliebt hast. Es gibt natürlich jetzt also einige Klischees über Thailand. Du als Weißer bist jetzt da natürlich auch hingekommen. Kannst du davon, wie stark sind sie? Wie stark sind sie vertreten oder wie stark sind diese Klischees? Also warum existieren die Klischees? Sind sie wirklich so stark?
Naja, du kommst, also ich habe ja in Vietnam bin ich ja gestartet, am 1.12., hab mir da ein Motorrad gekauft, bin dann die Küste runtergefahren. Das war schon mal so der erste Befreiungsschlag, weg von dieser Routine in Deutschland, von diesem Arbeitsstress, den ich hatte. Immer wenn ich halt als Sprecher los will irgendwohin, staut sich natürlich die Arbeit an, ist ja klar. Weil die Projekte, die fertig werden müssen, müssen natürlich vor dem Zeitpunkt fertig werden, bevor ich halt abreise. Also wird's mehr. Und ich war vollkommen im Arsch, als ich aufgebrochen bin. Also ich war einfach vollkommen erkältet. Ich hatte eine Entzündung im Kiefer, ich hatte Ausschläge. Ich habe in 2 Monaten 24 Flaschen Whisky getrunken. Manche mit meinem Nachbarn zusammen, manche alleine. Die meisten alleine. Und viel geraucht. Weil ich halt immer gesagt habe, ich muss hier für Arni, muss ich irgendwie eine gute Stimme haben. Aber es war natürlich nur eine Ausrede, um viel zu saufen. Und es hat auch viel Spaß gemacht, so war es nicht. Aber ich habe halt gemerkt, es ist alles sehr destruktiv. Also es geht gegen mich selbst und es war sehr dumm. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich höre einfach damit auf, mal gucken, wie lange ich es aushalte. Und bin dann so nach 2-3 Wochen wieder gesund gewesen, komplett gesund. Habe dann sehr, sehr viel Sport gemacht in Vietnam. Und du bist als weißer Mann der König dort. Es ist einfach so. Egal wie negativ konnotiert das ganze Thema ist. Neulich hat wieder ein Brite eine Prostituierte totgetrampelt. Ganz furchtbare Story irgendwie, letzte Woche erst. Und trotzdem bist du als weißer Mann dort das Nonplusultra, weil die haben eine ganz krasse Verbindung zur westlichen Kultur. Also die haben sehr, sehr hohe, also gerade in Thailand haben die sehr, sehr hohe Ansprüche an ihr eigenes Leben. Die haben sehr große Vorbilder in Amerika. Die haben schon sehr viel länger 7-Eleven und die haben sogar Wendy's und so eine Sachen, was wir alles nicht haben. Und dadurch gucken die halt auch schon sehr viel länger westliche Filme und Fernsehen. Und dadurch ist der weiße Mann, also der die Langnase, so das, was man halt so als Vorbild sieht im Fernsehen, okay, im Kino, überall. Und du kommst dahin und du wirst angehimmelt. Also scheißegal, wie du dich fühlst, die behandeln dich alle, also zumindest mich behandeln sie alle wie einen Prinzen. Und das Schöne daran ist, und
da will man ja fast nicht mehr zurück.
Ja, und das Schöne daran ist, egal wie schlecht ich mich fühle, wie minderwertig mein Selbstwert ist, wenn ich mich dann in diese Leute reinversetze, kann ich das kurz mitfühlen, kann ich das nachempfinden und denke mir dann immer so, ja scheiße, warum sehe ich mich selbst so nicht? Als ja, was Besonderes, als jemand Liebenswertes. Und sobald du damit anfängst, ist es einfach ein unglaublicher Genuss, eine ganz tolle Reise. Und dann wirst du auch sehr, sehr schnell sehr frei, so ums Herz rum. Und deswegen genieße ich das immer sehr nach Asien.
Also es ist jetzt schon eine einige Zeit her, die letzte Reise.
Ja, leider.
Ist es so, dass das Herz sich wieder verschlossen hat, sobald du in Berlin angekommen bist? Oder konntest du diese Freiheit, diese Liebe für dich selbst auch einfach wieder mit nach Berlin tragen?
Naja, das Problem ist halt immer, hier ist der Alltagstrott. Und dort bin ich halt der Urlaubsbernd, den ich halt vor 2 Jahren zum ersten Mal so richtig lieben gelernt habe. Ja. Und als ich das letzte Mal wieder zurückkam, hat es 1 Monat gedauert. Dieses Mal hat es keine 2 Wochen gedauert und ich war wieder der alte Bernd, weil ja, es war sofort wieder Arbeit, es war sofort wieder Stress, dann ging das mit Corona los. Ja. Mhm. Und jetzt gucke ich mir die Bilder an und wundere mich, dass es eigentlich noch gar nicht so lange her ist. Und auch wenn ich mir mein Instagram-Archiv angucke, denke ich mir so, what the fuck, Alter, ich kann mich kaum daran erinnern. Und ich habe extra nicht gesoffen, um mich besser daran erinnern zu können. Ja. Hat nicht so richtig was gebracht, ja.
Bevor wir zu deiner Arbeit kommen, hast du ja die thailändische Rihanna kennengelernt.
Ja, Mann! Alter. Ich war mit einem Mädel in so einer Bar, die Ram-Bar, das heißt so eine Drag-Show-Bar. Gibt es in Thailand natürlich überall, gibt es auch in Bangkok. Und das ist halt die Ram-Bar, also die Drag-Bar in Chiang Mai, so eine ganz kleine. Und super schön gemacht, also das Interieur ist super nice.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob ihr in Berlin schon mal in so einer Dragshow wart. Die Leute sind einfach mega cool drauf und lustig ohne Ende. Die haben einen ganz geilen Humor. Das sind taffe Weiber und das schätze ich einfach total. Und Rihanna ist so ein bisschen der Star, Rihanna Thailand.
auf deinem Instagram sieht man noch ein Bild, ne, mit dir und Rihanna.
Ja, genau. Yeah. Ich habe auch ein Video gepostet, wie sie direkt von der Bühne auf mich zusteuert, Alter. War schon hart, ey, meine Fresse. Und die sind auch einfach klasse. Und sie ist nicht mitgegangen, weil sie erkältet war. Ansonsten wäre sie mitgegangen. Aber ansonsten, ja.
Viel Spaß. Naja, man kann immer noch mal zurückfliegen, sie wird ja immer noch da sein wahrscheinlich.
Na, mit Sicherheit.
Na, mit Sicherheit und nur auf dich werden.
Wie schwer war das für dich sozusagen, dass du bist ja in deinem Trott-Bernd gewesen sozusagen, bist im Urlaub geflogen und hast gesagt, warte mal, der Trott-Bernd hat jetzt angefangen aufzuhören mit Alkohol. Wie schwer ist es gewesen im Urlaub, das fortzuführen? Also hatte dir einfach nur gereicht, dass die Leute quasi so geil zu dir waren oder hast du dir irgendwie gab es so ein Ritual, dass du gesagt hast?
Nein, ich musste einfach sehr, sehr, also ich bin sehr diszipliniert. So ist es nicht. Also wenn ich mir selber Sachen verbiete, geht das. Aber ich muss dann auch dranbleiben und es sind natürlich, also ich kenne ja hier die meisten Leute, Chris hat ja auch aufgehört zu saufen, ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ich nicht.
Die meisten in meiner Umgebung, die wollten mich verleiten zum Saufen und so war das in Thailand auch. Die wollten alle, dass ich mit ihnen
zeche. Alle wollen mit dir einen trinken. Trink doch auch einen kleinen.
Sie wissen ja, der Bernd ist besoffen noch geiler als sonst, aber ich fand es halt nicht so geil. Ja. Ich habe halt gesagt, nee. Habe ich keinen Bock drauf. Und dann haben die das auch akzeptiert. Und dann haben die mir, das war, also Tyler, musst du dir ja erklären. Wir sind auf diese Partymeile da in Bangkok gegangen, andere Leute wieder und ich. Und da haben die mir heimlich, jeder in seiner Handtasche, die ganzen Mädels, die Jungs, die Ladyboys, jeder hat in seiner Handtasche für mich ein alkoholfreies Bier gebunkert. So nett sind die, Alter. Und ich kannte die 3 Tage. Aber die fanden es einfach so geil, dass ich da mitgegangen bin und mit denen Party gemacht habe. Ja. Ich bin nur am Pissen gewesen alle 5 Minuten, weil ich mit denen natürlich getrunken habe. Aber es war auch ein Riesenspaß. Ich vermisse die auch. Ich vermisse einfach diese Energie, diese Leichtigkeit. Ich vermisse das, dass die für alles irgendwie was Positives finden und das alles nicht so ernst nehmen und abends einfach zusammensitzen im Restaurant von der Schwester, von der Freundin, weil das ist so die Kultur da. Da hat jede Familie hat so ein kleines Unternehmen. Und das liegt daran, dass der Staat es fördert, weil die Eltern können nicht ins Altenheim, das gibt's nicht, sondern der Staat setzt voraus, dass alle quasi für die Eltern so ein kleines Unternehmen bauen, erfinden, wie auch immer, wo die dann arbeiten können, bis die tot sind. Also die sitzen dann hinten im Laden drin, im Stoffladen oder was auch immer und arbeiten halt noch mit. Dann haben die nämlich auch was zu tun und wäre nicht blöde, so wie bei uns.
Ja, das stimmt wohl. Von Reisen zu deiner Arbeit, schöpfst du für deine Synchronarbeiten auch immer wieder Inspiration, um die verschiedenen Rollen spielen zu können von den Reisen? Oder wie stellst du dich da auf die einzelnen Rollen ein? Also grundsätzlich, also wie schöpfst du deine Inspiration für die einzelnen Rollen? Ich meine, wie wir in der Matz gesehen haben, einen homophoben Dracula zu spielen oder einen sexsüchtigen Sylvester Stallone, einen Drogenboss, sind ja schon sehr unterschiedliche Serien und oder Rollen. Das sind ja nur ein paar, die ich jetzt da aufgezählt habe. Ja. Aber es ist ja nicht, du liest dir nur einen Text runter, sondern du musst dich ja auf die Rolle einstimmen.
Ja. Also ich glaube, wir alle nehmen ja unterbewusst ständig alles Mögliche auf. Es gibt da so einen lustigen Test mit so 3 oder 4 Werbern, die irgendwie von einem Kunden irgendwo hingefahren wurden. Und diese Werber sollen quasi Logo entwickeln und ein Image und so weiter und werden quasi auf dieser Fahrt unterbewusst beeinflusst und kommen alle zu dem gleichen Ergebnis. Und danach wurde gezeigt, dass die quasi an gewissen Sachen vorbeigefahren sind, die da extra vorher platziert haben. Und ich glaube, so habe ich in meinem jetzt aktuell Quarantäne sehr leeren Gehirn, aber trotzdem unterbewusst unfassbar viele Informationen gesammelt und muss eigentlich gar nicht mehr frische Sachen schöpfen, weil es ist eigentlich alles da. Sobald ich den Charakter sehe im Originalton, schaltet bei mir der Mechanismus um. Und dann kann ich den 1:1 abnehmen oder habe eine Idee, wie ich den anlegen möchte und probiere das dann einfach nur noch aus. Und meistens reicht das schon. Aber es gibt natürlich auch Rollen, wo ich sehr weit weg war, wo ich einfach gar keinen Bezug zu hatte, wie zum Beispiel einmal, das ist auch schon ein paar Jahre her, da hatte ich auch noch nicht so viel Erfahrung. Das war so ein Hotelportier, aber der Chef von den Hotelportiers. Und der hatte eine sehr, sehr, sehr klare, geradlinige Art, sehr freundlich, aber trotzdem sehr bestimmt. Und wenn er mit den Kunden, also mit den Gästen in dem Hotel gesprochen hat, dann war der zwar freundlich, aber er war nicht schmierig oder schleimig, sondern er war einfach sehr, sehr akkurat. Und das hatte ich nicht drauf. Die Regisseurin meinte so zu mir, Bernd, wenn du mit diesen Hotelgästen redest, dann flirtest du, das kannst du nicht machen. Und da bin ich echt ins Rudern gekommen, weil ich gar keine Ahnung hatte, wie ich das mache.
Flirtet nicht gleichzeitig.
Ja, es ist schwierig. Weil wenn ich halt normalerweise mit den Leuten so spreche, dann flirte ich halt immer ein bisschen.
Ich weiß, was du meinst. Das funktioniert.
Ja, was soll man machen? Ja, das macht unfassbar viel Spaß, dieser Job, definitiv.
Einmal für die Zuschauer würde ich gerne wissen, wie bist du denn eigentlich, also wie ist es dazu gekommen, dass du Synchronsprecher geworden bist? Also bist du morgens einmal irgendwann aufgestanden, weil du bist ja noch nicht so lange Synchronsprecher, du bist jetzt schon ein paar Jahre alt. Du warst nicht immer Synchronsprecher, ich weiß, du warst mal Grafiker und auch noch ein paar andere Sachen in deinem Leben. Bist du einfach aufgewacht und dachtest dir so, geil, heute synchronisiere ich Filme?
Naja, es gibt da eine lange, eine kurze Version von, ich glaube, die kurze reicht.
Ich denke.
Ich war vor 7 Jahren so an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, es kann so nicht weitergehen. Ich habe einfach keinen Bock mehr, den gleichen Stil zu fahren wie vorher auch. Ja. Und das stresst mich und nervt mich und was kann ich anderes tun? Und da war ich halt wieder mal arbeitslos und war bei meiner Mutter zu Hause und meine Mutter hat eine Flasche Schnaps auf den Tisch gestellt und einen Pappendeckel aus dem Müll geholt und einen Stift und hat gesagt, komm, wir setzen uns jetzt mal hin und gucken mal, was du sonst noch so kannst, worauf du Bock hast. Und dann habe ich einfach meinem Bauchgefühl folgend, haben wir uns dann so nach der halben Flasche auf Synchronsprechen geeinigt und aufs Theaterspielen und auf Radio. Das waren so die 3 Topics.
Und mir passt ja auch so ein Deckel auf den Ruf.
Ja, ne, war ja, wenn man so schreibt. Und dann haben wir gesagt, naja, also Synchron, klar, ist schon irgendwie so das Verlockendste, hätte ich am meisten Bock drauf, aber ich kenne halt niemanden in der Branche.
Ja.
Und ich kenne auch niemanden, der niemanden kennt. So. Und dann per Zufall, wie das halt immer so schön ist, also man guckt so in seinem Freundes- und Bekanntenkreis, wer wen kennt, und man findet niemand, weil man das ja schon weiß. Und dann hatten meine Eltern aber einen neuen Nachbarn bekommen bei sich da auf dem Land. Und dieser Nachbar war ein ziemlicher Eigenbrödler, aber mit solchen Leuten verstehe ich mich hervorragend. Ich mag die am liebsten. Und Tommy hat früher irgendwie, Tommy ist irgendwie Hacker und hat irgendwie, ja, ganz viele interessante Sachen schon in seinem Leben erlebt. Unter anderem hatte er in den 80er Jahren mit Andreschka Grossmann zusammengelebt in einer WG, in so einer Fahrradkurier-WG irgendwo im Grunewald. In so einer alten Villa haben die da gehaust. Und er hatte aber den Kontakt zu Andreschka noch. Und hat mir die Nummer gegeben, dann habe ich die halt mal angerufen.
Für die Leute, die nicht wissen, wer Andrea Stein ist.
Andreschka Grossmann, könnt ihr googeln. Ja. Die hat auch ganz viel Synchron gemacht in den 80er Jahren und 90ern. Die hat zum Beispiel bei den Rugrats mitgesprochen. Also Nickelodeon-Sachen hat sie gemacht. Oder Elsa, die SS-Wölfin. So ein Zeug halt. Ja, die hat auch
also auch eine Synchronsprecherin.
Ja, eine Synchronsprecherin, genau. Aber die nicht mehr im aktiven Dienst ist, sondern sich zurückgezogen hat wegen ihrer Erkrankung, die ist bipolar und es war nicht so einfach für sie, das aufzugeben, aber es ging nicht anders. Und hat sie mir dann alles erzählt, als wir uns kennengelernt haben. Das hat echt viel Spaß gemacht, mich mit ihr darüber zu unterhalten, wie dem auch sei. Ja. Sie hat eine beste Freundin und die ist Regisseurin nach wie vor. Und die hat damals Peaky Blinders gemacht und dann durfte ich da das erste Mal zusehen und so ging das seinen Lauf. Und
so ging es dann los.
Das war dann mein allererster Termin. Dann hatte ich durch diese Aufnahmeleitung, die da die Aufnahmeleitung von Peaky Blinders gemacht hat, einmal im Monat einen Termin. Und parallel bin ich zum Radio gegangen. Und war dann beim Radio für ein Jahr, anderthalb. Ja, und bin dann Nachrichtensprecher geworden. Und als es dann mit dem Synchron besser lief, habe ich natürlich zum Synchron gewechselt.
Wie hattest du quasi... wie wurde das denn besser? Einfach, meinst du, durch diese Mund-zu-Mund-Propaganda? Hat der eine gesagt, hier, nimm doch mal den Bernd, der ist irgendwie ganz fresh und neu im Game?
Nee, so nicht. Also du hast halt dann im Ensemble, du fängst ja als Ensemblesprecher an, sprich, du bist in einer großen Gruppe, hinter Mikrofon und machst du die Neben- und Hintergeräusche und den, was weiß ich, Butler oder wen auch immer, der da ganz kurz, so Kleindarsteller halt, in so einem Film oder einer Serie.
Ja.
Die müssen ja auch besprochen werden und können da keine großen Stimmen brauchen, weil dies ablenkt von den Hauptsprechern meistens. Und da lernst du natürlich die Leute kennen, die da schon länger in der Branche sind und bekommst dann Tipps. Und ich habe dann irgendwann eine Liste bekommen mit den anderen Aufnahmeleitern, habe die dann abgeklappert, habe dann auch mitbekommen, dass es da eine Agentur gibt, wo man sich bewerben kann und habe mich dann irgendwann relativ spät, so nach einem Jahr halt, getraut, da hinzugehen und zu sagen, hier, ich habe jetzt schon ein bisschen Erfahrung, würde das gerne probieren, würdet ihr mich aufnehmen? Und dadurch hat sich das dann potenziert. Das war so der erste Schritt. Der zweite Schritt war dann, zwei Jahre später, hat dann der erste Regisseur gesagt, boah, du bist ja super, ist ja mega, was du drauf hast, so, ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung für dich. Und dann ging das wieder weiter. Und so hat sich das so langsam...
Also würdest du quasi, wenn jetzt ein junger Synchronsprecher zuguckt sozusagen und wenn du dem einen Tipp geben würdest, würdest du halt sagen, Agenturen oder Regisseure, das sind so die beiden Anlaufstellen, wo man sich irgendwie ranhängen muss, das war sozusagen...
Ja, also die Voraussetzung ist natürlich Talent. Ja, also das muss man erstmal gucken. Das habe ich auch festgestellt, da hatte ich halt viel Glück, weil durch meine schauspielerische Vorkenntnis, muss ich ehrlich sagen, das hätte alleine nicht gereicht. Also wenn ich nur das gemacht hätte, ich habe halt das Glück, dass ich dieses Sprachtalent habe. Und das habe ich halt schon irgendwie immer, seit ich klein bin. Imitiere ich Leute, imitiere ich Geräusche, imitiere ich Stimmen. Und das ist mir in die Wiege gelegt. Und ich bin wirklich da angekommen, wo ich immer hätte landen sollen. Aber das kann natürlich nicht jeder von sich behaupten, dass das so wäre. Es gibt da draußen unglaublich tolle Stimmen, so ist es nicht. Aber dann auch noch einen vernünftigen geraden Satz rauszukriegen, ist schon mal das eine. Dann irgendwie sauber zu sprechen, ist das andere. Dann sauberes Deutsch zu sprechen, also Hochdeutsch zu sprechen. Dann irgendwie auch ein gutes Gehör zu haben, also um irgendwie auch Fehler rauszuhören und auch die korrigieren zu können. Es gibt ja ganz viele unmusikalische Leute, die gar nicht merken, was sie da für Quatsch oder was für Melodien sie sprechen und so weiter. Das sind alles so Faktoren, da habe ich einfach viel Glück gehabt, dass meine Anlagen da sehr gut sind.
Ich war gerade so gebannt von deinen Worten, dass ich die Frage vergessen habe. Es gibt ja auch sehr viele deutsche Serien und ich finde tatsächlich an den deutschen Serien scheitert es dann doch immer wieder bei den Stimmen. Also selbst wenn es geil ist, ich kann mir meistens die Dialoge in deutschen Serien, in wenigen deutschen Serien kann ich mir die Dialoge vernünftig anhören, weil ich finde, oh krass, wer hat das geschrieben und warum ist es schon wieder so deutsch? Also findest du auch manchmal, dass man deutsche Serien vielleicht auch einfach mit deutschen Stimmen nochmal synchronisieren sollte?
Also ich glaube, es liegt primär an den deutschen Drehbüchern. Das ist das Ding. Ja. Also ich habe neulich eine deutsche Serie angefangen im ZDF, Fett und Fett oder so heißt die. Und ich glaube, da haben sie ihm das Drehbuch hingelegt. Er hat es einmal kurz angelesen und hat dann einfach sein eigenes Ding da draus gemacht. Also man merkt, man spürt, der Schauspieler hat die Freiheit, so frei von der Leber weg zu sprechen. Und deswegen wirkt das gut und authentisch. Aber dieses geschriebene Deutsch, dann auch so geschrieben Deutsch zu sprechen, wirkt halt immer so gestellt, so wie im Tatort, wo ich mir immer denke, Alter, nimm mich nochmal raus. Zieh ihn doch mal einfach raus. Aus dem Arsch. Komm mal raus. Komm, mach mal ein bisschen locker hier. Und die Hamburger haben das drauf, ja, weil die Hamburger haben natürlich auch eine andere Umsetzung. Ja. Und der Bayern, ist ein bisschen präsig. Aber das Drehbuch an sich, das kann dich echt hindern daran, einfach frei zu sein. Und das ist schade ganz oft.
Ja. Vor allem, wenn dann auch der Regisseur sozusagen darauf besteht, die Texte so zu sprechen, wie sie da...
So Theatersprech ist natürlich das nicht zu betonen. Ja, das macht kein Mensch. Im normalen Sprachgebrauch betont keiner das nicht, außer er kommt irgendwo vom Theater. Und das ist halt schade. Das ist wirklich schade, weil das wirkt halt sehr, schafft eine Distanz zum Zuschauer. Ja, und das Schöne, der Trend geht halt weg davon. Also wir haben das früher auch so gemacht. Früher wurde so synchronisiert, wenn du die alte Western anguckst. Das ist ein ganz geiler, alter Theaterstyle. Ja. Deswegen sind diese Western immer so vielschichtig abgefahren, weil du denkst, es ist ein Cowboy und es ist auf der anderen Seite so ein super krasses Deutsch, wo jede Silbe so hart überpronunziert ist, aber es ist irgendwie auch geil, weil es passt so in die Zeit, es sind halt Zeitzeugnisse. Ja. Es ist halt Kunst, ja, es ist nichts anderes. Und heute legen wir sehr, sehr viel Wert drauf bei Top Boy zum Beispiel. Das sind alles Schwarze, die sind alle cool, Mann, und die reden einfach sehr nuschelig. Und wir haben das extra so nuschelig gelassen, weil warum soll der jetzt so super Hochdeutsch sprechen? Was soll ich
sagen? Entschuldigen, möchten Sie dieses Paket Drogen kaufen?
Ja, oder? Ich weiß noch, einmal hatte ich auch irgendwie kurz einen Schnupfen irgendwie. Ich glaube, für 30 Takes bin ich reingekommen, hatte einen Schnupfen. Dann meinte er so, dann hat der Schauspieler halt heute mal einen Schnupfen. Das ist geil. Ich fand das geil. Und es wirkt auch super authentisch. Also ich habe mir die Serie echt reingebombt. So in 2 Tagen, weil ich mir so dachte, es hört nicht auf, geil zu sein. Und ich wollte natürlich auch wissen, wie es geworden ist.
Genau, ich habe es ja tatsächlich auch durchgeguckt. War sehr geil über dich. Aber wenn man es weiß, dass du es bist, ist natürlich gerne, dass du diesen Weißen mit roten Haaren vor dir und denkst, warum ist er jetzt schwarz? Das ist ein krasser Gangster. Eine Sie ist schon, von den Stimmen ist sie schon sehr weiß. Ist war ein schwarzer Synchronsprecher dabei?
Ja, 2, 3 sind sie bei mir. Und der Rest. Aber das ist natürlich auch nicht so.
Ja, nee.
Bei mir ist zum Beispiel so, auch wie du sagst, ne, du kannst dir manchmal die deutschen Serien nicht anhören. Bei mir ist es aber so, dass auch eine Stimme schon voll viel verändern kann, wenn es jetzt aus dem Amerikanischen kommt. Also zum Beispiel bei mir ist es so, ich weiß, viele werden jetzt sagen, bist du bescheuert, hast du keinen Stil. Aber bei mir ist so, ich kann mir keinen Eddie Murphy Film reinziehen, weil der Typ mir so auf den Sack geht. Also selbst wenn er, also er hat ja dieses...
Die Originale sind einfach auch geiler.
Nur noch 1000 Worte heißt er, glaube ich, wo er eigentlich eine wichtige Rolle spielt, aber der Typ, der Synchronsprecher, haut ja trotzdem diese Beverly Hills Cop Stimme raus und ich kann es nicht ernst nehmen, dass er das mal jetzt heulen soll. So, der kriegt da keinen Film fertig und es ist voll schade, weil der könnte vielleicht richtig gut sein, aber ich krieg's einfach nicht, es ist nicht meine Stimme, die ich mir anhören will, so. Und das war, also viele sagen ja so, Eddie Murphy ist geil, Beverly Hills Cop, Kult, so, aber sagst du, ja, Gott sei Dank ist es die Geschmackssache.
Aber ich habe neulich Beverly Hills Cop wirklich das allererste Mal im Original gesehen, ich glaube letztes Jahr im Sommer, und ich dachte so, what the fuck, das gibt einem nochmal mindestens 20% extra. Wie geil ist dieser Schauspieler, Alter? Also ohne diesen, klar, als Kind, keine Chance, mein Englisch war so grottig, aber jetzt im Nachhinein, Alter, mit dem Wortwitz, den ich jetzt mittlerweile verstehe, und diesen ganzen Doppeldeutigkeiten und auch dieser Geschwindigkeit, die der hat, das wäre im Synchron gar nicht gegangen. Ja. Das kannst du so nicht abnehmen. Aber dafür hat er es gut gemacht. Also so ist es nicht.
Ja. Bevor wir zur Zuschauerfrage kommen, würde ich noch ein bisschen fragen. Und zwar, du hast das Plakat auch so schön demonstrativ Hintergrund gehangen. Als wenn du was mit dem Film zu tun hättest.
Ja, nur zu 20%.
Weiß ja, dass du da eine relativ wichtige Rolle gesprochen hast. Wie ist es dazu gekommen, dass du der Synchronsprecher für Arnold Schwarzenegger geworden bist?
Ja, wie ist es dazu gekommen? Also es gesetzt eine sehr traurige Geschichte voraus. Tommy Danneberg, der Originalsprecher, unser guter alter Tommy Danneberg, wirklich eine Ikone des deutschen Synchronen, der zusammen mit Arne Elsholz eigentlich so die Meilensteine waren, die wirklich nicht nur synchron gesprungen haben, sondern auch Regie geführt haben, ganz, ganz bravourös und die einfach auch Kunst geschaffen haben. Das muss man einfach so sagen. Also wenn man sich die John Cleese-Filme alleine anguckt, hier Ritter der Kokosnuss und so weiter, die Originale sind scheiße. Die Originale sind scheiße. Und was die da draus gemacht haben, was die für Bücher geschrieben haben, wie die das angelegt haben, wie die diese Charaktere geschaffen haben, die haben die wirklich kreiert. Das ist einfach großartig gewesen. Jetzt ist er leider sehr krank geworden und hat sich dann in den Ruhestand verabschiedet. Und jetzt war natürlich die Frage, wer spricht alle seine großen Rollen weiter? Ja. Und bei Sylvester Stallone, den hatte halt schon mal jemand anders gesprochen vorher. Der sollte den dann auch weitersprechen. Dann John Travolta hatte vorher auch schon mal jemand anders gesprochen. Da wusste man das. Aber Arnie hatte halt noch nie jemand anders ihn gesprochen. Und da wurde halt gesucht. Ja. Und für den Terminator war halt der Fall, dass das gesucht wurde und ich war mir klar, dass ich nicht gefragt werde. Also so ein Jahr vorher hatte ich schon mal den Regisseur kennengelernt, dem das aufgefallen war und auch davor schon mal anderen Regisseuren, aber dieser eine im Speziellen, der Björn Schaller, dem ist das halt aufgefallen, als wir für Star Wars die Synchronisation gemacht haben, dass ich halt ähnlich klinge wie Tommy. Ja. Und das hat er sich halt gemerkt und er hatte halt zufällig auch die Synchronisation für den Terminator übernommen und wusste halt von mir. Und kurz vorher wurde ich halt gefragt, ob ich für Mortal Kombat 11 die Synchro machen möchte, weil da auch der Arnie drin vorkommt. Und habe mich sehr gefreut, war aber unabhängig von dem Film. Und kurz danach dachte ich mir, man könnte ja mal proaktiv nachfragen, weil ich irgendwie schon einen Trailer gesehen hatte für Terminator 6. Oder schon mal irgendwo gelesen hatte, dass der kommen wird, ob die mich nicht, ja, vielleicht wenigstens zum Casting holen. Ja. Und dann kam das halt tatsächlich dazu, dass ich da zum Casting eingeladen wurde und ich hatte mir halt überhaupt keine Chancen ausgerechnet, weil ich hatte die Dispo da vorher gesehen, also wer disponiert ist für diesen Film, wer vorgeschlagen ist quasi für diese Rolle. Ja. Und es waren halt alles Großkaliber, ja, alle so in den 40er, 50er Jahren geboren und ich halt. Und dann dachte ich so, das glaube ich wird ziemlich absurd.
Wird schwierig.
Mein Vorteil war halt, ich war davor sehr erkältet. Also ich kam halt von der Fusion, war ziemlich im Arsch. Und drei oder vier Tage später wurde ich halt zu diesem Casting eingeladen und dachte, okay. Und war auch entsprechend locker deswegen, weil ich mir halt keine Chancen ausgerechnet hatte, weil ich halt gesagt habe, ey, es wird einfach geil, einmal in meinem Leben den Arnie sprechen zu dürfen in diesem Probetrailer. Und dann gucken wir mal, wie es wird und ganz entspannt an die Sache rangegangen und dann hatte ich halt meine ersten Sätze gesagt und Sarah Connor dürfte ich sagen und dann hörte ich halt dieses Lachen im Hintergrund und dachte so, ich habe irgendwas falsch gemacht, was ist los? Ja. Und die so, nee, Bernd, ist alles okay, aber es passt einfach so saugut und wir sind super happy, dass du hier beim Casting bist. Und dann war ich aufgeregt, Alter. Jetzt geht's, glaube ich, um was so. Und dann habe ich natürlich mein Bestes gegeben und habe es dann tatsächlich bekommen. Okay. Haben sie mir eine Woche später Bescheid gesagt und dann habe ich das tatsächlich machen dürfen. Und jetzt habe ich schon fünf Projekte mit ihnen gemacht. Zuletzt Killing Gunther. Dann hat er ja noch die Eiserne Maske gedreht mit Jackie Chan. Ich glaube, vor 2 Jahren oder so. Der wird jetzt auch synchronisiert in München. Oder in Hamburg. Ich glaube, in Hamburg. Und da bin ich dann in Hamburg im Sommer. Mhm. Ja. Und dann kommt ja noch Kung Fury 2, wo er den Präsidenten spielt. Da werde ich dann wahrscheinlich auch gefragt. Da freue ich mich auch schon drauf. Und er hat ja auch keine so großen Rollen mehr.
Nö, es ist immer, das ist 90% Film und dann kommt 10% genau. Ani, aber es ist halt so der Film mit Ani.
Aber es ist schön und es macht Spaß und, es ist schön, ihn noch zu sehen. Also ich finde es toll. Und ich verfolge ihn ja auch bei Instagram, er ist einfach ein witziger, cooler Dude, nach wie vor mit seinen Zwergponys. Geiler Vogel.
So, fragen wir mal, ob wir eine Zuschauerfrage haben.
Also ich habe mir mal zwei ausgesucht. Ja, bist du bereit oder wie?
Ja, Mann.
Also ich denke, vielleicht ist ganz interessant eigentlich die Frage, weil man ja nicht so viel als Otto Normalverbraucher mit dem, also einfach mit dem Synchronsprechen in Verbindung kommt. Da, die Frage von Wiebke war zum Beispiel, wie viel verdient man denn als Synchronsprecher, beziehungsweise, was ich würde immer noch erweitern, wie verdient man denn eigentlich beim Synchronsprechen?
Also ich sitze ja hier in meinem Schloss. Nein, Mann. Man verdient erstmal im Ensemble so, dass man da hinkommt, dann kriegt man eine Grundgage und dann kriegt man eine Gage pro Stunde. Und das sind so zwischen 50 Euro Kommgage und ich glaube, es waren so an die, lass mich schätzen, es ist leider lange her. Ich glaube, man ist so nach 4-5 Stunden Arbeit mit 200 Euro nach Hause gegangen. Und das war schon gut. Ich war immer sehr happy über das Geld. Also quasi, und es ist natürlich brutto, du bist selbstständig, da gehen natürlich noch mindestens 50% Abzüge weg. Ist halt so Steuer. Ja. Und deswegen musst du auch ganz schön ranklotzen. Und deswegen konnte ich auch am Anfang nicht alleine davon leben und war sehr froh, dann noch als Selbstständiger irgendwo anders arbeiten zu können, zum Beispiel beim Radio. Aber ja, das waren so die Anfänge. Und mittlerweile kann ich meine Preise selber diktieren. Und es ist mehr. Das kann ich sagen.
Wir sagen einfach, es ist mehr, weil jetzt gehört mir das Schloss in Grunewald.
Wenn du jetzt eine Rolle hast, ist es da auch so, dass du immer bei so auch beim Langfilm sozusagen nach Sätzen bezahlt wirst oder machen die da so eine Pauschale?
Es kommt darauf an. Also ich kann eine Pauschale vereinbaren. Dann ist es aber echt ein großes Risikospiel, weil viele von diesen Verleihfirmen mittlerweile lassen sich auf sowas nicht mehr ein. Momentan mache ich es noch nicht. Also, dass ich irgendwelche Pauschalen aushandle. Momentan mache ich ganz normal eine Take-Gage und eine Com-Gage und rufe dann meistens auch immer vorher noch Kollegen an, die sich damit besser auskennen oder meine Agentin und frage immer, was ich da nehmen kann. Weil es ist mir immer noch ein bisschen zu glatt, dieses Eis.
Eine Frage würde ich noch auch von Wiebke noch mit hinterher schießen. Und zwar, hast du schon mal mit deiner Synchronstimme eine Pizza oder irgendwas anderes am Telefon bestellt oder jemand verarscht?
Habe ich noch jemanden verarscht? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Das ist eine gute Idee.
Gute Idee.
Gut. Ich habe ja Zeit.
Sehr geil.
Pizza bestellen, ich habe eh Hunger.
Der
Burger von Risa gestern hat nicht gereicht.
Der Burger von gestern hat nicht gereicht. Aufgewärmt. Willst du mir den Master einmal kurz ausdrucken für das Spiel?
Jo.
Super geil.
Ihr wollt
wir schicken dir gleich was. Und zwar spielen wir jetzt zum Abschluss noch ein Spiel mit dir.
Ja.
Und zwar heißt das Spiel, was laberst du? Was laberst du? Wir werden zusammen eine Filmszene synchronisieren, weil wir mal rausfinden wollen, wie gut du wirklich bist. Wir haben uns eine fiktive Filmszene ausgedacht, dazu einen kleinen Dialog geschrieben. Und diesen Dialog müssen wir jetzt aber erstmal mit Lücken, also da sind noch Lücken im Dialog, die füllen wir jetzt erstmal mit dir.
Okay. Fang schon mal an, ich druck dir das dann noch aus.
Genau. Frage ich dich jetzt ein paar Sachen, ganz spontan, und du antwortest relativ spontan, du darfst auch lustig dabei sein, wenn du möchtest. Als erstes würde ich gerne von dir einen Ausruf hören.
Scheiße!
Okay, Scheiße ist eingeloggt, denn als zweites einen altdeutschen männlichen Vornamen.
Hubert.
Wie? Hubert?
Hubert.
Hubert. Als drittes denn einen Zeitraum? Einen beliebigen Zeitraum? Also sowas wie, keine Ahnung, 5 Sekunden?
Ja, gestern hat er gesagt.
Ach, gestern? Ich hab's nicht gehört, sorry. dann ein Adjektiv?
Kacken.
Mit
K.
kacken.
Ist doch ein Adjektiv, oder?
Du siehst sehr kackend aus.
Aber kackig wäre das Adjektiv.
Kackig wäre das Adjektiv. Nehmen wir kackig. Ein Kleidungsstück.
Schlüpper.
Das ist, ja, sehr gut. Ein Geschäft in einer Mall.
Douglas.
Mhm.
Gibt's doch nur Douglas, oder?
Ja, in Malls gibt's nur Douglas und damals gab's noch Schlecker.
Aber also wenn die Mall irgendwann mal alt ist, so wie das Eastgate oder so, dann gibt's am Ende nur noch Douglas.
Da gibt's nur, ich meine jetzt tatsächlich nicht nur die Mall in Berlin, sondern generell in der Mall, aber es...
Ja, Douglas hast du überall, Alter.
Douglas hast du es immer.
Mit diesen stinkenden Verkäuferinnen.
Ein übertriebenes Adjektiv.
Übertrieben. Kackend war doch schon ziemlich übertrieben, oder?
Nee, sowas wie ultra krass Monster.
Ach so.
So ganz...
Pornös.
Pornös, mhm. Denn bitte eine Farbe.
Gelb.
Und ein Accessoire. Oder ein Schmuckstück.
Ein Ohrringel.
Ohrringel.
Das L hinten ist auch wichtig,
war das Ohrringel? L ist hinten richtig wichtig.
Okay. Ein Ohrringel. Das ist ein ganz kleines Ohrringel.
Ein Kleidungsstück wieder.
Immer mehr Klamotten. Eine Socke, die linke Socke.
eine Zahl, darf auch Kommazahlen sein.
Zahl 37.
37 und ein Synonym für einen Bösewichten.
Synonym für einen Bösewichten, ein Schlitzohr.
Ein Schlitzohr. Als nächstes denn ein Hygieneartikel.
Hodenhaarshampoo.
Oh ja.
Oh ja. Eine Zahl nochmal bitte.
87,5.
87,5 und gleich danach ein exotisches Tier.
Ein Gorilla.
Mhm. Jetzt eine Disney-Figur oder Zeichentrickfigur?
Tom und Jerry. Nur Tom.
Nur Tom.
Ja.
Und ein Verb.
Liebend.
Lebend?
Nee, das ist. Also, lieben wäre das Verb.
Lieben. Lieben und ein Tier.
Ein Baumfalter.
Ein Baumfalter. Was zur Hölle? Und ein positives Adjektiv.
Schön.
Als nächstes würde ich gerne von dir wissen, Sachen, die ein Baby tragen kann.
Strampler.
Mhm.
Oder 2 Kilo Hanf vielleicht.
2 Kilo Hanf im Strampler.
Ja, das finde ich gut. Aber vorne, das ist so ausbaut.
Ein Substantiv.
Mann, mach doch hier, was ist denn ein Substantiv?
Ein Nomen.
Ein Nomen, Lampe.
Mhm. Und ein Kosename. Den Kosenamen, den du für mich immer hast, vielleicht.
Hasimausi.
Hasimausi. eine Beleidigung.
Uhrensohn.
Ich wette, das Video wird auf Facebook gelöscht.
Ich glaube auch.
Noch 2 Lücken.
Noch 2 Lücken. Ein Essen, das dir nicht schmeckt.
Oh. Salzige Lakritzschnecken.
Okay. Und ganz zum Schluss nochmal ein Ausruf.
Kruzifix.
Kruzifix. Sehr gut. Phil füllt jetzt ganz kurz die Lücken aus und schickt dir den Text drüber, druckt ihn mir auch aus und dann können wir zusammen die Szene synchronisieren. Es wird sehr lustig. Die Szene ist eine Szene mit Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger. Wer hätte das erwartet? Weil wir wollen natürlich einmal den Arni hören. Ich werde mir sehr viel Mühe geben, Sylvester Stallone zu sprechen.
Ja, sehr gut.
Das wird ein tierischer Spaß. Das sowieso. Ich hoffe, du hattest bis was? Ja, jetzt musst du jetzt auch noch arbeiten. Das ist du, wenn du mich anrufst, musst du immer, weißt du doch, wenn ich anrufe, ja, gibt's Arbeit oder sehr viel Spaß. Ich hoffe, heute war's, heute war's beides zusammen. Ich höre auch schon den Drucker. Die Mail müsstest du schon gekriegt haben.
Die Leute sehen jetzt erstmal schon mal die Filmszene und dir, Bernd, schickt dir jetzt quasi die in 2 Sekunden rum. Du müsstest gleich eine E-Mail bekommen.
Cool. Ich hole mir mal parallel das Textstück.
Bleibt dran. Für euch nochmal kurz zur Erklärung, wenn ihr gerade dazugeschaltet habt. Wir haben gerade mit Bernd, der gerade aktuell der Synchronsprecher von Arnold Schwarzenegger zum Beispiel ist, eine kleine Lip-Text ausgefüllt, was eine Filmszene ist für ein Bild, was ihr hier auf der rechten Seite seht. Und jetzt müsstest du eine E-Mail bekommen haben.
Scheiße.
Hast du?
Ja, hab ich.
Geil. Ich erkläre einmal für die Zuschauer, in was für einer Situation wir uns befinden. Aber Sie sehen das auch im Bild. Arnie und Sylvester Stallone rennen gerade vor Banditen weg, Bösewichten weg und haben aber noch eine Sache, die sie ausdiskutieren müssen. Und ich würde sagen, du sprichst immer die A's, ich die S. Und ich würde sagen, let's go.
Du weißt schon, dass ich hier 25 Sekunden Versatz habe, ja?
Ja, nein, aber du musst ja das Bild nicht sehen.
Du musst einfach nur den
Text sprechen. Also, wir haben dir den Text zugeschickt. Ja, du musst dir das Bild ja
Ich spreche den jetzt einfach, ihr legt den da drunter.
Nee, das, also für alle anderen ist das ja live sozusagen. Schön, dass wir jetzt zum Ende des Dings nochmal darauf kommen, dass wir ja 25 Sekunden Versatz haben. Sprich einfach runter, das passt.
Okay, gut.
Cool.
Scheiße, jetzt sterben wir ihn. Achso, da läuft's dann. Ah, cool.
Aber du willst ihn schon als Arnie sprechen, oder? Ich würde schon gerne den Arnie hören. Bist du bereit? Dann würde ich sagen, Film ab! Du bist dran. Bernd, bist du noch da?
Ich warte, dass das Bild startet bei mir.
Nein, das Bild startet ja nicht. Wir sprechen einfach nur den Dialog.
Das ist nur ein Foto.
Das ist nur ein Foto. Du musst nicht da... Okay. Mach Facebook zu, guck nicht auf den Stream.
Das ist Bauchredner.
Ja, es ist Bauchreden. Es wird nichts passieren.
Scheiße, jetzt haben wir ihn. Der ist erledigt.
Wir haben ihn.
Er ist erledigt. So kann ich nicht arbeiten. Bevor wir diesen Hubert nicht umlegen, muss ich wissen, was mit dir los ist.
Was soll denn los sein?
Seit gestern bist du komisch, kackig drauf und ich weiß nicht warum. Du redest ja nicht mit mir.
Ich bin sauer auf dich. Wegen dem Schlüpper.
Was für ein Schlüpper? Den ich diese Woche bei Douglas gekauft habe?
Ja, genau. Der war so pornös.
Du trägst doch nie Schlüpper. Du trägst immer nur dasselbe. Dazu eine Schutzweste, eine Waffe und deinen geliebten gelben Ohrring.
Ja, weil ich nicht sterben will. Du rennst immer komplett ohne linke Socke rum. Nicht mal eine Maske trägst du bei der aktuellen Lage. Deswegen bin ich auch sauer auf dich. Du willst wohl draufgehen.
Jeden Tag schießen 37 Schlitzer auf uns. Und du machst dir Sorgen wegen Corona?
Ja, denn wenn du denen zu nahe kommst, kannst du sterben. Denn... Du bist sehr alt. Vergiss das nicht.
Mach dir keine Sorgen. Ich habe Trumps Rat befolgt und mir Hodenhaar-Shampoo gespritzt. Ich bin immun. Außerdem habe ich 87,5 Gorillas dem Gott Tom geopfert. Das hilft auch.
Ach so, das wusste ich nicht. Ja, du kannst jedenfalls etwas empathischer sein. Du solltest langsam wissen, wie ich liebe, wenn ich etwas Baumfalter schön finde. Du solltest in deinem Strampler spüren, wie ich mich fühle.
Du hast recht, ich bin eine doofe Lampe, entschuldige bitte. Also, Mausi. Und jetzt lass uns die Hurensöhne abschlachten. Alles wieder gut?
Ja, alles wieder gut. Lass uns die salzigen Lakritzenschnäckel killen.
Na dann, hasta la vista, Baby.
Kruzifix.
Sehr schön.
Sehr schön. Ich liebe es auch. Es hat Spaß gemacht. Bernd, wir sind am Ende unserer Show. es ist es schon wieder. Es war super ja, schön toll. Mit dir. Ich finde es halt auch ein schönes Ende, einmal zum Schluss noch Hasta la vista, Baby, von dir zu hören.
Von dir, du doofer Lampe.
Von dir, du doofer Lampe. Es hat Spaß gemacht. Ja, ich würde mich jetzt von dir verabschieden. Ich hoffe, wir sehen uns die Tage wieder. Montag bei Nussmix ja, zum Beispiel.
Und, ja, Montag, richtig.
Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend, mein Lieber.
Ich bin am Start. Wenn du wieder vorbeikommst, bring Kuchen mit. Ihr Lieben, mach's gut.
Bis dann, ciao.
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 Ja.
Das war unsere erste Folge Buschfunk. Wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen entschuldigen für die Technik und... Es hat am Anfang nicht alles so geklappt, aber ich hoffe, ihr hattet zum Schluss doch noch ein bisschen Spaß, habt etwas erfahren über die Synchron-Insights und Bernd als Person selbst. Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, könnt ihr das noch in die Kommentare hauen. Ich denke, morgen oder übermorgen kommt das ganze Video auch nochmal live.
Also eine Anmerkung, so wie, wäre schön, wenn der Stream durchgehend an ist, wissen wir selbst, braucht ihr nicht mehr hinschreiben. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr nächste Woche. Wir würden mal hier eine Ankündigung machen. Ihr seht, nächste Woche haben wir nämlich den Mentalisten Timon Krause zu Gast. Sehr guter Freund von uns beiden und genauso verrückt. Und die Haarlocke hat er immer.
Kann er nichts für. Ist wie es ist. Wir freuen uns nächste Woche sehr mit Timon Krause über seine Karriere und das Mentalistensein zu sprechen. Und unter anderem auch vielleicht ein, zwei Sachen zu lernen, wie man Gedanken lesen kann.
Die ihr sicherlich auch live mitmachen könnt. So wie ich ihn kenne, könnt ihr dann mitspielen bzw. euch mit verzaubern lassen. Also wir freuen uns auf jeden Fall und schön, dass ihr alle dabei wart.
Ich würde sagen, hasta la vista, Baby, und bis nächste Woche zu Buschfunk, die Talkshow mit Chris und Phil.
Ciao. Bra!